deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die mich das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da.
Euch zu diesem Gottesdienst, eine neue Woche Podcast-Gottesdienst und schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte direkt in die Informationen hineingehen, euch weitergeben, was uns jetzt in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Einmal geht immer wieder auf die Internetseite, um dort zu schauen, ob es neue Neuigkeiten gibt, ob es Aktualisierungen gibt für unsere Treffen. Für kommenden Mittwoch haben wir wieder unseren Bibelabend. Da sind wir auch schon gewohnt, das online zu machen. Das wird jetzt auch noch einmal online sein, aber es ist geplant in Zukunft, dass wir uns hier vor Ort wieder treffen und von Angesicht zu Angesicht gemeinsam den Bibelkreis haben werden. Aber für kommenden Mittwoch haben wir noch einmal einen Online-Bibelabend und danach auch die DNA-Telegruppen. Herzliche Einladung dazu, mitzumachen. 1. Korinther 7 wird unser Thema sein. Und dann möchte ich noch ein sehr, sehr schönes Ereignis vorab ankündigen, am 12. Juli um 11 Uhr. 12. Juli, 11 Uhr, müsst ihr euch unbedingt frei halten, denn dann werden wir wieder einen großen Gottesdienst miteinander feiern. Aber nicht am Sportfeld hier in unserem Gemeindezentrum, sondern wir werden uns dafür in der Steinhalle treffen. Und wir haben die extra dafür gemietet, dass wir als gesamte Gemeinde möglichst dort Platz finden und gemeinsam dort den Gottesdienst feiern können. Und ich würde mich sehr freuen, viele von euch wiederzusehen, dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern können. Dazu wird es noch viele Details geben, Schutzkonzepte, dass wir uns dort auch an die Regeln halten. Das wird alles im Voraus noch veröffentlicht werden und auch auf unserer Internetseite zu finden sein. Also dort werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Und dann noch ein weiteres schönes Ereignis. Im Juli ballt es sich ganz schön. Wir planen Ende Juli einen Taufgottesdienst an der Elz zu machen. Einige Täuflinge stecken in der Pipeline und wollen unbedingt getauft werden und auch Teil dieser Gemeinde werden. Und das ist ein Riesengrund zur Freude. Ende Juli ist es geplant. Wir werden alle Details diesbezüglich noch weitergeben, weil wir noch in den Gesprächen mit den Behörden sind und einige Dinge noch abzuklären sind. Aber angepeiltes Ende Juli an der Elz Taufgottesdienst. So, und bevor wir jetzt in den Lobpreis einsteigen und das aber mit einem Kinderlied einläuten und beginnen, möchte ich mit euch und mit euch hier beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns mit deiner Gnade begegnest und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und für viele Wochen ist das jetzt schon, dass wir so verbunden sind. Danke, dass das Band der Liebe zwischen uns nicht abgerissen ist, sondern dass du es auch an einigen Stellen intensiviert hast. Und auch dieser Gottesdienst soll dir zur Ehre sein und stärke uns, stärke auch das Band zwischen uns, dass wir als Einheit zusammenstehen, auch wenn wir uns jetzt nicht sehen. Und wir freuen uns ja auf die nächsten Wochen, wo wir uns wieder versammeln können. Und ich bitte dich, dass du alles gut vorbereitest und dass wir starke Begegnungen haben mit dir. Segne uns jetzt, wir wollen dich besingen und lass dir unser Lied gefallen. Amen.
Gottes bist du, voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du sehen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer, Gottes bist du. Schönen Ohren, freu dich, dass du hören kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Beinen, freu dich, dass du laufen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen beiden Händen. Freu dich, dass du helfen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, bist du voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deiner großen Nase. Freu dich, dass du riechen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. ich, dass der König kam und mich empfing. War verloren, doch er nahm mich an, oh, wie er mich liebt, oh, wie er mich liebt. In der Sohn voller Gnade hat er mich erlöst. Was Sklave der Sünde, doch Jesus starb für mich. Ja, er starb für mich. Bin der Sohn befreit, wo ist wirklich frei? Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Du erwirfst nicht und verlässt nicht. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich. Du willst mein Bestes, durch dich weiß ich, wer ich bin. Du erwählst mich und verlässt mich, durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, willst mein Bestes, durch dich weiß ich, wer ich bin. Oh, durch dich weiß ich, wer ich bin. Ja, durch dich weiß ich.
Schatten deiner Flügel.
Du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wäre ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wäre ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Du bist unser Gott und König. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. In Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, mein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod
Kreuz gelitten hast, können wir heute Lieder singen wie dieses: es ist vollbracht und wir sind erlöst durch dein Blut. Wir sind frei, weil du uns freigekauft hast. Und heute Morgen stehen wir da als deine erlösten Kinder, für die du den Preis bezahlt hast, Herr, für die du alles getan hast. Und unser Herz, Herr, sollte heute Morgen voll Dankbarkeit sein, was du für uns vollbracht hast, was du geleistet hast, Herr. Und ich danke dir, Jesus, ja, dass es deine Gnade war und dass es deine Liebe war, weswegen wir heute Morgen hier sind. Herr, und ich bitte dich einfach, öffne du auch heute Morgen wieder unser Herz für dein Wort, dass wir es nicht nur hören, Herr, sondern dass wir es auch verstehen, Herr, und dass wir es umsetzen in unserem Alltag, Herr. Und ich preise dich und ich lobe dich für diesen Tag deiner Gnade und segne dein Wort und segne du, der dein Wort bringt. Segne du Waldemar, salbe du seine Lippen heute Morgen. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.
Wir setzen unsere Predigtreihe zum Nehemia fort und wir befinden uns jetzt schon im 11. Kapitel. In Kapitel 1 bis 7 haben wir gesehen, dass Nehemia vorrangig mit dem Bau der Stadtmauer Jerusalems beschäftigt war und innerhalb dieser 7 Kapitel dieses Werk zum Abschluss gebracht hat. Jerusalem wurde wieder aufgebaut, die Stadtmauer zur Sicherheit der Stadt Gottes, wo Gott sein Haus hat und wo er seinen Menschen begegnen möchte, wurde in den ersten 7 Kapiteln behandelt. In den Kapitel 8 bis 10 haben wir letzte Woche abgeschlossen, dass es dort eine dreiteilige Erweckung gab. Dreiteilig deswegen, im Kapitel 8 ging es um die Entdeckung der Bibel, in Kapitel 9 ging es um die Buße und in Kapitel 10 ging es um den Bund, der erneuert wurde. Also Bibel, Buße und Bund, diese dreiteilige Erweckung Israels. Und alle sind Feuer und Flamme für ihren Gott. Und jetzt kommen wir ins 11. Kapitel und in das 12. Kapitel. Dort wird die Bevölkerung, die Ansiedlung von Juden in Jerusalem beschrieben. Und wer seine Bibel vor Augen hat, sieht, jetzt kommen wieder ganz viele Namen, Verzeichnisse über Verzeichnisse. Und man kann das doch jetzt eigentlich überspringen, oder? Oder nicht? 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort lesen wir. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert, von ihm erdacht und uns weitergegeben, damit wir trainiert werden, damit wir gestärkt und ermutigt und korrigiert werden. Und wenn wir Nehemia 11 und 12 überspringen, die Versuchung ist da sehr groß, das einfach so zu übergehen, aber wir werden nicht erfahren, wenn wir das jetzt tun, wenn wir das einfach überspringen, wenn wir nicht erfahren, wie uns auch solche Passagen ermutigen und auch trainieren können. Und ja, es gibt Passagen in der Bibel, die komisch, schwer sind und auch unnötig scheinen. Aber das gehört zum Leben dazu. Gottes Wort legt keinen Wert darauf, unsere kurzweiligen und sensationssüchtigen Fastfood-Bedürfnisse zu stillen. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses Bedürfnis nach schnell, 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 Effekthascherei, dass wir dieses Bedürfnis nicht auch ins Wort Gottes verlagern. Es gehört zum Reifeprozess eines Christen dazu, auch schwere Kost, auch unangenehme Kost, mühselige Kost auch mal aufzunehmen. Und deswegen möchte ich euch jetzt wunderbare Worte Gottes vorlesen. Nehemia 11, Vers 1 bis 12, Vers 26. Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Und das übrige Volk warf Lose, um je einen von 10 kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnte. Die 9 anderen Teile aber in den Städten blieben. Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Und dies sind die Oberhäupter der Provinz Juda, die in Jerusalem wohnten. In den Städten Judas aber wohnten jeder auf seinen Besitz in ihren Städten, Israel, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Söhne der Knechte Salomos. Und zwar wohnten in Jerusalem einige von den Söhnen Juda und von den Söhnen Benjamin. Und von den Söhnen Juda Ataja, der Sohn Usias, des Sohnes Sechajas, des Sohnes Amaias, des Sohnes Shephatjas, des Sohnes Mahalaleels von den Söhren Peretz. Und Maaseja, der Sohn Baruchs, des Sohnes Kolhoses, des Sohnes Hasajas, des Sohnes Adajas, des Sohnes Jojaribs, des Sohnes Sechajas von den Shelonitern. Alle Söhne des Peretz, die in Jerusalem wohnten, waren 468 tapfere Männer. Und dies sind die Söhne Benjamin, Salu, der Sohn Meschulams, des Sohnes Joetz, des Sohnes Pedajas, des Sohnes Kolajas, des Sohnes Maaseias, des Sohnes Iteels, des Sohnes Jesajas und seine Brüder Gabai, Salai, 928. Und Joel, der Sohn Sichris, war Aufseher über sie. Und Juda, der Sohn Senuas, war als Zweiter über die Stadt gesetzt. Von den Priestern Jedaja, Jojarib, Jachin und Seraja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitubs, Fürst des Gotteshauses. Und ihre Brüder, die den Opferdienst im Haus verrichteten, 822. Und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes Amzis, des Sohnes Sechajas, des Sohnes Paschurs, des Sohnes Malkias und seine Brüder, alles Familienoberhäupter, 242. Und Amaschsei, der Sohn Asareels, des Sohnes Achseis, des Sohnes Meschillemots, des Sohnes Immers und ihre Brüder, angesehene Männer. 128. Und Aufseher über sie war Sabdiel, der Sohn Haggadolims. Und von den Leviten Shemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Bunis und Shebetai und Josabat, von den Häuptern der Leviten, die über den äußeren Dienst am Haus Gottes zu wachen hatten. Und Matanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Asafs, der Leiter des Lobsingens. Er stimmte beim Gebet den Lobpreis an. Und Bakbukja, sein Stellvertreter unter seinen Brüdern. Und Abda, der Sohn Shamuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns. Alle Leviten in der heiligen Stadt waren 284. Und die Torhüter Akub, Talmon und ihre Brüder, die in den Toren Wache hielten, 172. Und das übrige Israel, die Priester, die Leviten, blieben in allen Städten Judas, jeder in seinem Erbteil. Und die Tempeldiener wohnten auf dem Ofel. Und Ziha und Gishpa waren über die Tempeldiener gesetzt. Und Aufseher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn Banis, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michas, von den Söhnen Asafs, die beim Gottesdienst im Haus Gottes sangen. Denn es gab ein Gebot des Königs über sie und eine Vorschrift für die Sänger, wer täglich zu singen hatte. Und Petachja, des Sohnes Meschesabels, von den Söhnen Serachs, des Sohnes Judas, stand dem König zur Seite für alle Angelegenheiten des Volkes. Und in den Gehöften auf ihren Feldern wohnten von den Söhnen Juda einige in Kirjat Arba und seinen Tochterstädten und in Dimona und seinen Tochterstädten und in Kapzeel und seinen Gehöften und in Jeschua und in Molada und in Bet-Pelet und in Hazashual und in Beersheba und seinen Tochterstädten und in Ziklag und in Mechona und in seinen Tochterstädten und in Rimmon und in Zora und in Jarmut, Sanuach, Adullam und seinen Gehöften, Lachisch und seinen Feldern, Aseka und seinen Tochterstädten, so ließen sie sich nieder von Beersheba bis zum Tal Hinnom. Und die Söhne Benjamin wohnten von Geba an in Michmas und Aja und Bethel und seinen Tochterstädten in Anatot, Nob, Ananya, Hatza, Rama, Gitaim, Hadid, Zebuim, Nebalat, Lot und Ono und im Tal der Handwerker. Und von den Leviten wohnten Abteilungen in Juda und Benjamin. Also wir sehen bis hierhin, dass schon viel Juden, Israeliten in Israel auch wieder angedockt sind. Deren Hoffnung wird wahr. Jetzt sehen wir in Kapitel 12 in den nächsten Versen, die wir lesen, da geht es um das Verzeichnis der Priester und hier greift Nehemia auf ein altes Verzeichnis von den Priestern der alten Generation und der heutigen Generation. Und dies sind die Priester und die Leviten, die mit Zerubbabel, dem Sohn Shealtiels und Jeschua hinaufgezogen waren, also zurückgekehrt sind vor uns. Seraja, Jeremia, Esra, Amaja, Maluch, Hattush, Shechanja, Rehum, Meremot, Ido, Ginnetot, Abia, Miyamin, Maatja, Bilga, Shemaja und Jojarib, Jedaja, Salu, Amok, Hilkia, Jedaja. Das waren die Häupter der Priester und ihre Brüder in den Tagen Jeschuas und die Leviten. Jeschua, Binui, Kadmiel, Scherepia, Judah, Matanja. Er und seine Brüder waren über die Lobpreisungen als Leiter gesetzt, während Bakbukja, den Namen hatten wir glaube ich schon, und Uni und ihre Brüder ihnen nach Dienstabteilung gegenüberstanden. Und Jeschua zeugte Joachim und Joachim zeugte Eljaschib und Eljaschib zeugte Jojada und Jojada zeugte Johanan und Johanan zeugte Jadua. So, einige Generationsfolgen von diesen Priestern. Und in den Tagen Joachims waren folgende Priester Familienoberhäupter von der Familie Seraja, Meraja und Jeremia, Hanania von Esra, Meschulam von Amaja, Johanan von Maluch, Jonathan von Shebania, Josef von Harim, Adna von Merajot, Helkai von Ido, Zechaja von Ginneton, Meschulam von Abia, Sichri, von Miyamin, von Maadja, Piltai, von Bilga, Shamua, von Shemaya, Jonathan und von Jojarib, Mattenai, von Jeada, Uzi, von Salai, Kalai, von Amok, Eber, von Hilkia, Hashabja, von Jedaja, Netanel. In den Tagen Eljaschibs, Jojadas und Joanas und Jaduas wurden die Leviten nach ihren Familienoberhäuptern sowie die Priester in dem Buch der Geschichte bis zu der Regierung des Persers Darius aufgeschrieben. Die Söhne Levis, die Familienoberhäupter, sind im Buch der Geschichte aufgeschrieben, und zwar bis zu den Tagen Johanans, des Sohnes Eljaschibs. Und die Häupter der Leviten waren Hashabja, Scherepja und Jeschua, Binui, Kadmiel und ihre Brüder, die ihnen gegenüberstanden, um zu loben und zu preisen nach dem Gebot Davids, des Mannes Gottes. Dienstabteilung neben Dienstabteilung, nämlich Matanja und Bakbukja, Obadja, Meschulam aber, Talmon und Akkub hielten als Torhüter Wache bei den Vorratskammern der Tore. Diese lebten in den Tagen Joachims, des Sohnes Jeschuas, des Sohnes Jozadaks und in den Tagen des Statthalters Nehemias und des Priesters Esra, des Schriftgelehrten. Amen. Es waren nur einige Minuten Investition, die uns vielleicht ins Schwitzen bringen, aber sie werden sich lohnen. Hier geht es um nichts anderes als um die Bevölkerung, Wiederbevölkerung Jerusalems. Denn noch ist die Stadt leer. Und in Nehemia 7, als die Stadtmauer beendet war, sehen wir schon in Nehemia 7, Vers 4 und 5, dass schon einmal es thematisiert wurde, dass es nötig ist, dass Jerusalem wieder bevölkert werden muss. Es heißt, als die Stadtmauer so gut wie gebaut war, die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß, doch das Volk in ihr war spärlich und keine Häuser waren gebaut. Und mein Gott gab es mir ins Herz und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren und fand darin geschrieben, Doppelpunkt, ganz viele Namen, ganz viele Vorfahren, das werden wir jetzt nicht noch einmal lesen, das hatten wir schon einmal gelesen. Dort hat Nehemia erkannt, hey, hier war eine Generation, die hatte vor, Jerusalem wieder zu bewohnen und wir sind jetzt die Nachfolgegeneration und Nehemia hat erkannt, wir stehen in der Pflicht, wir müssen jetzt dem nachkommen, was die erste Generation angefangen hatte und wir können nicht einfach stehen bleiben. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, an diese Einheit. Und das Interessante ist, in Kapitel 7 sieht Nehemia schon, dass das getan werden muss. Aber erst jetzt in Kapitel 11 passiert es auch wirklich. Also wie viel Abstand haben wir von der Erkenntnis eines Nehemias bis zu der Tat des Volkes Gottes? Und daran sehen wir, dass die persönliche Erkenntnis eines Nehemias, eines Leiters, nicht ausreicht. Es brauchte 3 Kapitel der Erweckung Israels, der Erweckung des ganzen Volkes, dass das jetzt wahr wird, was in Kapitel 7 der Leiter schon erkannt hat. Aber das Volk hat es noch nicht gesehen. Ihr Herz war noch nicht darauf gerichtet. Sie waren noch nicht Feuer und Flamme, so wie in Nehemia, und brauchten 3 Kapitel der Erweckung, um zu diesem Ziel zu kommen. Was lernen wir? Das ist eine wichtige Lektion, das zu lesen, auch wenn es mühselig ist, durch diese ganzen Geschlechtsregister zu gehen. Leiter brauchen Geduld. Leiter brauchen Geduld, um Gottes Ziele mit dem Volk zu erreichen. Denn darum geht es und deswegen ist es für Nehemia eine reinste Freude, das in dieses Buch hineinzulegen und zu sehen, hey, nicht nur ich habe jetzt diesen Entschluss gefasst, sondern das Volk geht mit mir jetzt mit. Das, was ich schon vorher erkannt hatte. Denn Gottes Ziele werden nicht durch so Listen erreicht. Und das müssen wir merken, vor allem wenn wir Verantwortung tragen. Gottes Ziele werden nicht durch so Listen erreicht. Der Fokus liegt schon lange nicht mehr im Buch Nehemia auf Nehemia oder auf Esra. Die hatten ihre Position und auch ihre Bedeutung. Aber jetzt sehen wir, dass es an vielen Stellen, seitdem der Esra aufgetreten ist und die Erweckung losbrach, sie verschwinden allmählich in den Hintergrund. Und das Volk ist gefragt. Die Gemeinschaft ist gefragt. Die Gemeinde, die Versammlung Gottes ist gefragt. Leiter müssen vorangehen. Das ist richtig. Aber nicht alleine irgendwann stehen, sondern sie müssen vorangehen, damit das gesamte Volk ihren Auftrag ausgeführt bekommt und alle gemeinsam diesen Weg gehen. Versteht ihr? Das ist das Ziel, das ist der Sinn von diesen Kapiteln, um uns aufzuzeigen, das Volk ist tatsächlich in die Bewegung gekommen des Leiters, der von Gott etwas aufs Herz bekommen hat. Und das musste sich ausbreiten, aber dafür braucht es erstmal Bibel, Buße und Bund, damit es dann auch zu einer Gesamtaktion wurde, zu einem gemeinsamen Weg. Und dieser gemeinsame Weg, und das haben wir eben gerade in Kapitel 12 gelesen, so wo, das ist der Sohn von dem und so weiter, wo wir manchmal denken, oh, wie mühselig. Der gemeinsame Weg, und das soll uns Kapitel 12 zeigen, von den Priestern. Deswegen zitiert er nochmal die alten Priester der vorherigen Generation in den Versen 1 bis 11, die Priester der vorherigen Generation. Und dann von 12 bis 26 zitiert oder listet er die gegenwärtigen Priester auf, um zu zeigen, der gemeinsame Weg soll ganze Generationen umfassen. Ganze Generationen sind miteinander auf dem Weg. Und Nehemia, das Buch Nehemia verdeutlicht uns dadurch, dass die Segnungen Gottes, die er uns gibt, dazu da sind, dass sie auch die nächste Generation auch treffen. Wenn Gott Bünde schließt, dann hat er immer Familienlinien auch im Sinn. Nicht nur dich, dich auch, ja. Aber wir sehen das schon beim Bund von Abraham. Wenn Gott Abraham begegnet, könnte man meinen, oh toll, er hat den Segen von Gott erhalten. Aber Gott hat ihn gesegnet, damit durch Abraham viele, sogar Nationen gesegnet werden. Und das sehen wir hier im Kleinen, in kleinen Familien. Du bist vielleicht kein Abraham oder ganz bestimmt bist du kein Abraham. Ansonsten wüsste ich das, das würde hier irgendwo stehen. Du bist vielleicht kein Abraham, aber wir sind auch Priester im Neuen Testament. Und wir sollen die Segnungen weitertragen, in die nächste Generation bringen. Die Generationen sollen Hand in Hand gehen. Es soll zu keinem Abbruch kommen. Und das ist ein Genuss für uns Eltern. Es ist ein Genuss, das zu lesen. Diese Hoffnung auch zu haben für die eigene Familie. Herr, ich will das, was ich hier lese. Dieser Segen, der von Generation zu Generation zu Generation übergeht. Das ist langweilig für mich zu lesen. Aber wenn ich mich hineinversetze in diese Figur, dann ist es alles. Versteht ihr? Die Personen, die das gelesen haben und haben ihren Namen gesehen, haben gesehen, hier ist von meinem Vater geschrieben, von mir geschrieben und von meinem Sohn geschrieben, meinetwegen. Das ist ein Genuss, das ist pure Freude, als sie das lesen konnten. Und deswegen gibt uns Nehemia dieses Buch, um uns zu ermutigen, hey, die vorherige Generation hat dir was weitergegeben. Die nächste Generation soll nicht vergeudet werden. Investiere in die nächste Generation, dass sie in euren Fußspuren geht. Also das Kapitel 12 ganz besonders zeigt uns, respektiere einerseits deine Wurzeln und andererseits soll die nächste Generation fit gemacht werden. Und das lernen wir, wenn wir diese Texte lesen. Dass wir es wirklich lesen, dass wirklich echte Individuen, echte Menschen, nicht nur Theorie, echte Praxis wurde. Der Segen geht weiter von Generation zu Generation. Und jetzt fragst du dich vielleicht, kann man das nicht alles auch etwas kompakter vermitteln? Kann das nicht alles ein bisschen kürzer und schlanker sein? Diese ermüdenden Listen erinnern uns, und ich bin ehrlich, ich habe den Text gelesen, dachte, oh Backe, ich will gerne in das nächste Kapitel schon ein bisschen weiter, denn dort wird es ein bisschen spannender für mich, wenn ich es lese. Aber diese ermüdenden Listen erinnern uns, dass wenn Gott sein Ziel mit einem großen Volk erfüllen will, das haben wir eben gerade gelernt, nicht nur so Listen, es will das große Volk, auch wenn das so ist, wenn Gott seine Ziele mit dem großen Volk erfüllen will, bleibt es dabei, dass im Reich Gottes tatsächlich jeder Gläubige einzeln wichtig ist. dass wir uns nicht einfach in einer Masse verstecken, sondern hier werden auch Individuen aufgezählt, die im Dienst Gottes stehen. Und das sind Prinzipien, die wir hier im Nehemia-Buch finden, die sich auch hinübergerettet haben ins Neue Testament. In Epheser 4, Vers 16 sehen wir einen Brief an die Gemeinde. Die Briefe sind in der Regel an Gemeinden geschrieben, wieder an Gruppen, Versammlungen, kollektiv. Und dennoch ist in diesem ganzen Geschehen, Jesus hat sein Leben für eine große Herde gegeben. Er hat sein Leben gegeben für viele, heißt es. Aber wir sehen, dass der Einzelne wichtig ist, der einzelne Gläubige. Epheser 4, Vers 16. Aus ihm, aus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Also wir sind die Glieder, wir sind die Glieder an diesem Leib. Aus Christus wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also wir sind Teil an diesem Körper und wir sind dazu aufgerufen, integraler Bestandteil der Gemeinschaft zu sein, um genau das zu tun, was alleine du tun sollst und du tun kannst. Jedes Glied hat sein eigenes Maß bekommen, zugewiesen bekommen. Jeder hat sein eigenes spezielles Talent, seinen speziellen Charakter, der das Ganze komplettiert. Und vielleicht sagst du dir, aber ich habe doch nichts zu bringen. Was habe ich zu bringen? Dann möchte ich dich zurückfragen, wann hast du dich entschlossen, angefangen, Satans Lügen mehr zu glauben als den Wahrheiten deines Schöpfers? Dieser Gedanke, ich kann so wenig bringen, also ist es unnötig, ich zähle nicht in diesem ganzen Geschehen, ist eine Lüge Satans und hat mit dem Wort Gottes, Nehemia 11 und 12, rein gar nichts zu tun. Denn diese Listen erinnern uns daran, jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne wird in Gottes Herz registriert. Du bist ein Machwerk Gottes und er hat einen Plan und eine Idee. Und du bist ein Zahnrädchen in dem Gesamten. Und deins, was Gott dir gegeben hat, macht einen Unterschied. Derek Thomas sagt, was ich sehr zitierwürdig finde, in einer Zeit, in der Egozentrik den wesentlichen Lebensstil zu beherrschen scheint, ruft uns das Wort Gottes dazu auf, als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und zu leben, aufeinander angewiesen zu sein und einander bei der Erfüllung der Mission zu helfen, die Gott uns aufgetragen hat. Gott hat uns eine Mission gegeben und wir helfen einander und wir sind so zusammengefügt, dass er sagt, dass wir sogar aufeinander angewiesen sind. Das wollen wir heute nicht. Das wollen wir heute nicht in unserem Individualismus. Wir denken sehr freiheitlich. Ich will nicht abhängig sein von anderen. Aber diese Angewiesenheit ist Teil des Planes Gottes, dass wir keine Solisten sind, sondern in der Gemeinschaft eingebunden sind und auch ein Nehemia. Und auch ein Esra waren nicht Solohelden, auch wenn sie besondere Figuren waren. Sie waren auch in dieser Abhängigkeit, in diesem Gesamtgefüge, was hier genau passierte. Nehemia hat nicht alleine die Mauer gebaut, oder? Es brauchte viele, viele. Können wir das nicht alles überspringen? Geht das nicht alles kürzer? Wenn wir diese Passage auslassen, dann verpassen wir Perlen. Denn in Vers 6, in Kapitel 11, Vers 6, sehen wir, alle Söhne des Peretz, die in Jerusalem wohnten, waren 468 tapfere Männer. Sie waren tapfere Männer. Nach Jerusalem zu gehen, war nicht einfach so, ach, ich wechsle jetzt einfach meine Adresse. Es brauchte Mut, neue Wege zu gehen. Die hatten ihr Geschäft. Und ihre Familie hatten sie schon irgendwo angesiedelt, halt nicht in Jerusalem. Weil da wollte niemand leben, weil es auch gefährlich war. Das war sozusagen das Zentrum, was angegriffen wurde von Feinden. Und die waren eingewurzelt. Und auf einmal kommt so, die leben dort. Und das Buch hier sagt uns, Sie waren tapfer. Es waren tapfere Männer. Es braucht Mut, neue Wege zu gehen und unbekanntes Land zu betreten. Gott sucht Glaubenspioniere. Gott sucht Pioniere, die etwas Neues wagen. Die wirklich ein Wagnis eingehen. Die Dinge, die sie nicht einkalkulieren können. Er sucht Menschen, die bereit sind, aufs Wasser zu gehen und ihm zu vertrauen. Gewohntes zu verlassen und Neues zu wagen. Und jeder wusste, da nach Jerusalem reinzugehen, in dem Plan Gottes, in dieser Übereinstimmung zu leben, braucht Tapferkeit und eine ganze Portion Segen. Denn lest mal mit mir in Vers 2. Als das Los geworfen wurde, wer jetzt nach Jerusalem geht, da hat sich auf einmal das Volk zusammengetan. Und das heißt, und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Also an der Segnung, ey, bevor ihr da reingeht, wir wissen, was das bedeutet. Gott gehorsam zu sein, Gott zu folgen, wir segnen euch mal lieber. Denn das, was ihr hier tut, ist echt ein Wagnis und es ist ein Glaubensschritt. Ihr werdet Glauben brauchen. Das, was ihr gerade tut, ist aus Gehorsam Gott gegenüber, aber ihr könnt da nicht einfach so rein. Wir beten für euch, wir segnen euch, dass ihr das auch packt, dass Gottes Stärke bei euch ist. Das ist ein Glaubensschritt und sie brauchen Gott dazu. Das merken alle drumherum. Und deswegen ist es wichtig hier zu lesen, es sind tapfere Leute gewesen. Das war nicht einfach ein Umzug. Das hat einen wichtigen Wert in der Geschichtsschreibung Israels, in der Geschichtsschreibung Gottes mit seinen Menschen. Denn in Jerusalem zu wohnen bedeutete zu diesem Zeitpunkt der Geschichte damals Gottes Plan zu erfüllen, Gottes Plan voranzutreiben, dass seine Stadt, wo er wohnen will, dass sie gut aufgebaut ist und dass der Gottesdienst gefeiert werden kann, dass Gott gekannt wird und bekannt gemacht wird, dass Gott gekannt wird und bekannt gemacht wird. Das hat Gott sich ausgedacht. Und deswegen war es von einer ungeheuren Bedeutung, dort Platz zu nehmen, dort Wohnung zu nehmen in dieser Stadt. Und wir denken aus unserer, gut, wir sind jetzt einige tausend Jahre davon entfernt, und denken, okay, was ist daran so wichtig? Aber das Bewohnerverzeichnis Jerusalems ist so wichtig, dass sogar, ihr kennt vielleicht die Bücher 1. und 2. Chronik, wo die Geschichte Israels beschrieben wird. Und wir befinden uns jetzt gerade von der Zeitrechnung am Ende der Geschichte Israels. Und in den ersten zwei Chronikbüchern wird erzählt, wie das Volk nach Israel einst kam, wie Könige etabliert wurden und von König zu König, von Dynastie zu Dynastie und Regierung und Regierung und dann der ganze Zerbruch und die Verschleppung. Und das ist ganz interessant. Erst am Ende der zwei Chronikbücher, im letzten Kapitel, heißt es, dass ein Wiederaufbau passieren wird. Nehemia, dass ein Wiederaufbau passieren wird. Aber schon ganz zu Beginn in den Chronikbüchern wird Nehemia 11 förmlich zitiert. Das Bewohnerverzeichnis von Jerusalem wird ganz zu Anfang in 1. Chronik 9 zitiert, obwohl das noch gar nicht zur Debatte steht. Das sind Jahrzehnte dazwischen. Aber es wird am Anfang der Geschichte Israels schon hineingebracht, um zu sagen, Leute, ihr werdet in diesem Buch schreckliche Dinge lesen, wie das Volk Israel wirklich in eine Schieflage kam. Aber wir zitieren hier schon die Namen der Bewohner Israels, auch wenn es hier sehr schwierig wurde. Es wird ein Happy End geben, versteht ihr? Es wird wieder zu diesem Ziel kommen, dass Jerusalem bevölkert wird. Und um das jetzt an dieser Stelle abzuschließen, zu sehen, dass Menschen in Jerusalem einziehen und das auch mit Namen, dass das versiegelt wird durch so eine Urkunde, die wir lesen. Diese tapferen Gläubigen werden zum Vorbild für uns Christen heute und für uns Christen für alle Zeiten. Denn Jerusalem wurde in der Heilsgeschichte und besonders im Neuen Testament zu einem Abbild für unsere ewige Bestimmung. Für unsere ewige Bestimmung. Offenbarung 21, Vers 2 und 3 heißt es, also am Ende der Bibel, und ich sah die heilige Stadt. Die heilige Stadt, genau das sind die Worte, die wir in Nehemia 11 sehen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also das neue Jerusalem, wenn wir von Jerusalem lesen, von dieser Bevölkerung Jerusalems, dann sollten wir diesen Mut sehen dieser Menschen, dass sie in ihre Bestimmung gehen. Und wenn wir davon lesen, können wir neutestamentlich auch denken, auch wir sind berufen, in unsere himmlische Bestimmung einzukehren, dort Wohnung irgendwann zu haben, mit Gott vereint zu sein in der Ewigkeit, in dem neuen Jerusalem. Und da wirst du es für extrem wichtig finden, dass dein Name in einem stinklangweiligen Verzeichnis aufgezeichnet ist. Wo du denkst, ach, das Verzeichnis, das macht doch gar keinen Unterschied. Es wird allen Unterschied machen für dich, ob dein Name im Buch des Lebens steht, ob du ein Bürger des Himmelreiches bist, ob du zu den Bewohnern, zu den Tapferen gehörst, die diesen mutigen Schritt gegangen sind und alles aufgegeben haben, um in diesem neuen Jerusalem Platz zu nehmen. Kennst du deine himmlische Bestimmung, deinen himmlischen Bestimmungsort? Du bist gefragt, persönlich dort einzukehren. Und es wird Tapferkeit erfordern. Du brauchst Glauben. Und weil wir das alle wissen, versammeln wir uns regelmäßig und segnen einander und beten füreinander, weil wir wissen, dieser Weg dorthin, der ist steinig, es ist schwierig, aber es lohnt sich. Versteht ihr, diese Verse sind so, ach, aber es steckt eigentlich so viel für unser praktisches Christsein, für unser Vertrauen in Gott. Ich muss jetzt an dieser Stelle einen kurzen Cut machen, damit wir weitergehen. Ansonsten wären wir damit nicht mehr fertig. Also wir haben gesehen, in Vers 1, lass uns da nochmal hineingehen. Hier wird mit einer Selbstverständlichkeit über die Leiter gesprochen und die Obersten des Volkes, die wohnten in Jerusalem. Für die war es eine Selbstverständlichkeit, als gute Leiter voranzugehen und zu sagen, nee, das sollen nicht die anderen machen, sondern ja, wir wohnen natürlich in Jerusalem, wir wollen das auch zu unserer Aufgabe machen. Und dann sehen wir weiter. Und das übrige Volk warf Lose, um je einen von 10 kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnte. Die 9 anderen Teile aber in den Städten blieben, also in den umliegenden Städten, in dem Umland. Also um die Bewohner zu ermitteln, wer jetzt neben den Obersten, also der Führungsriege, jetzt noch dort Platz nimmt in Jerusalem, um das zu ermitteln, dafür wurde das Los geworfen. Und dann hattest du entweder Glück oder Pech, je nach Perspektive, ob du gezogen wurdest. Der Loswurf, das Los zu werfen, war im Alten Testament eine sehr beliebte Methode, um Entscheidungen zu fällen und auch um Gottes Willen herauszukriegen. In Sprüche 16, Vers 33 heißt es, im Gewandbau schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Es bedeutet, im Alten Testament wurde das Los geworfen, um herauszufinden, welchen Weg wir jetzt gehen sollen, welche Entscheidung wir treffen sollen. Ihr kennt das vielleicht auch sogar im Neuen Testament, als die Jünger den Judas verloren hatten, haben sie gesagt, wir müssen das 12er-Team wieder auffüllen, wir brauchen einen 12. Mann, wie kriegen wir heraus, wen wir dazu nehmen sollen? Und dann haben sie auch das Los geworfen und dann fiel das Los auf jemanden und der war dann Teil dieser Jüngerbande, dieser Jüngerschaft. Und man muss schon an dieser Stelle sehen, also die wollten Gottes Willen herauskriegen. Wie geht's hier weiter? Die Art und Weise, Gottes Willen herauszufinden, unterscheidet sich von uns heute. Wir sind nicht dazu aufgerufen, Lose zu werfen, wenn wir herausfinden wollen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Jetzt hat vielleicht einer schon jubiliert, yippie, ja ganz genau, ich hole jetzt das Los oder ich hole einen Würfel oder irgendwas und dann wird das schon der Wille Gottes sein. Wir sind in einer neuen Zeit angekommen. Seit Pfingsten finden wir nämlich diese Praxis nicht mehr. Und dass der 12. Jünger hinzugetan wurde im Neuen Testament, war unmittelbar vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist kam. Und seitdem der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt, haben die Apostel nie in ihren Taschen nochmal die Lose rausgeholt und dann Lose geworfen, um zu schauen, was der Wille Gottes ist, sondern sie waren in einer heiligen Verbindung mit ihrem allmächtigen Gott. Und jeder Gläubige hat diese unmittelbare Beziehung zu Gott und ist in der Lage, vom Geist Gottes Weisung auch zu empfangen. Zumal wir durch die Bibel die vollkommene Offenbarung haben und hier einen weitaus tieferen Einblick in das Wesen Gottes und in die Wünsche Gottes haben, als die Menschen zu der damaligen Zeit. Aber wie dem auch sei, wir sind jetzt hier in Nehemia 11 und es geht darum, Gottes Willen zu kennen. Jetzt kennen sie ihn. Jetzt kennen sie den Willen Gottes. Den Willen Gottes zu kennen ist das eine. Gottes Willen auch zu wollen, ist eine ganz, ganz andere Sache. Denn Gottes Wille, meine Lieben, ist kein Automatismus, dass wenn ich herausfinde, was Gott will, dass das auch automatisch so geschieht. Ein leichtes Beispiel. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dort heißt es, denn dies ist Gottes Wille. Für alle, die sich immer gefragt haben, was ist denn eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Hier ist die Antwort. Denn dies ist Gottes Wille. Doppelpunkt. Eure Heiligung. Eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, von sexueller Unmoral. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was hier zum Thema Heiligung hineingegeben wird. Und jeder von uns weiß, das ist Gottes Wille, aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Wille sich ganz automatisch irgendwie erfüllt, sondern dass wir durchaus in der Lage sind, uns diesen Willen Gottes zu kennen, aber ihn ganz und gar nicht zu wollen, sondern unsere eigenen Wege zu gehen. Und das kannst du auf das ganze Thema der Heiligung übertragen. Und auch hier, sie haben den Willen Gottes gekannt. Und jetzt könnte man meinen, okay, die werfen die Lose und dann muss jemand einfach so jetzt in die Stadt einziehen, egal was er möchte und was er nicht möchte. So ist es nicht. Vers 2 sagt es uns. Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Also wir dürfen nicht denken, dass dort im Alten Testament, da wurde das verordnet und dann haben die das einfach gemacht. Der Wille Gottes steht und dann müssen sie das einfach tun. Der Wille Gottes wurde durch die Loswerfung im Alten Testament erkannt, aber auch gewollt und getan musste er von jedem Individuum dann selbst. Und hier sehen wir in Vers 2 eine Freiwilligkeit all der Personen, die hier aufgelistet sind. Ist auch eine Ehrung, dass das hier aufgelistet ist. Sie sind nicht nur mutig, sondern sie waren auch freiwillig. Es war nicht einfach nur eine Pflicht, sondern etwas, was sie dann auch wollten. Sie haben Gottes Willen akzeptiert und haben gesagt, Gottes Wille ist besser für mein Leben als meine Vorstellungen und meine Pläne. Und die Juden standen hier vor dieser Frage. Und das ist auch eine Frage, die uns trifft. Will ich Gott gehorchen und vertrauen, statt meine eigenen Vorstellungen vom Leben zu verfolgen? Das ist eine Frage, die uns alle trifft. Vers 11 darfst du niemals bei Nehemia übergehen. Denn diese Namen sind Zeugnisse davon, dass Menschen gesagt haben, ich möchte meine Vorstellung von meiner Lebensführung aufgeben und Gottes Willen folgen. Ich will Gottes Willen wollen. Und schauen, was er in meinem Leben tut. Aber stattdessen fragen sich einige nach Gottes Willen für ihr persönliches Leben so lange und immer wieder, bis sie eine Antwort gefunden haben, die sie am Ende einfach nur bestätigt. Kennt ihr das? So lange irgendwie, oh, das ist eigentlich die Antwort, ich suche noch mal weiter, ich versuche noch weiter irgendwie eine Lücke zu finden, wo ich hineinpasse, das hört sich gut an, was dieser Prediger sagt, der deutet das ganz, ganz anders, deswegen, das ist jetzt mein Lieblingsprediger und jetzt höre ich mir das an und es handelt sich bei so einem Manöver, wenn wir das fahren, um nichts anderes als eine Lüge, die nur so lange gedreht, gewendet und gebogen wird, bis sie sich wie eine Wahrheit anhört und anfühlt, aber mit Wahrheit hat es nichts mehr zu tun. Die grundlegenden Dinge sind für uns alle ziemlich klar. Und dennoch, gerade bei den grundlegenden Dingen, überlegen wir, gibt es da nicht für mich ein Schlupfloch? Kann ich nicht doch so, wie ich will? Aber diese Option haben wir nicht als Kinder Gottes. Weil es uns auch keinen Segen bringt. Es wird keinen Segen bringen. Der Plan Gottes wird sich nicht in deinem und in unserem gemeinsamen Leben erfüllen. Gottes Willen zu kennen ist das eine. Gottes Willen zu wollen ist eine ganz andere Sache. Darum, mit dem Appell möchte ich jetzt schließen. Lasst uns als Gemeinde, als Christusgemeinde, generationsübergreifend, gemeinsam, als tapfere Glaubenspioniere Wagnisse eingehen, Glaubensschritte tun und Gottes Willen kennen und auch wollen. Wir haben im Persönlichen eine ganze Menge Wagnisse einzugehen. Aber wir haben auch als Gesamtgemeinde große, hohe Herausforderungen, in denen wir stecken. Und Gott sucht Pioniere. Gott sucht dich und mich. Und wir machen einen Unterschied. Lasst uns solche Glaubenspioniere sein, die voller Mut gehen und vertrauen, dass Gott mit ihnen ist. Lasst uns Gottes Willen kennen und lasst uns ihn auch wollen. Amen. Amen. Des Gottesdienstes möchte ich euch segnen und euch einen schönen Sonntag noch wünschen. Ladet einander ein, werdet eingeladen, ladet euch selbst ein, habt Gemeinschaft mit anderen Geschwistern und in den DNA-Telegruppen, wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch auch organisieren und auch noch austauschen, miteinander beten. Ich möchte für uns jetzt beten und damit dann den Gottesdienst abschließen. Herr, ich danke dir für dein Wort und dass wir uns diese Zeit genommen haben, und uns dort hinein vertieft haben. Herr, ich bete für jeden, der zugehört hat und sich selber noch gar nicht diese Gewissheit hat, ob er eins in dem neuen Jerusalem sein wird. Ich bitte dich, dass du die Herzen weich machst, dass du die Herzen öffnest und dass Menschen hineingehen in dein Reich, deine Jünger werden und auch durch Gottes Wort in eine Umkehr kommen, in eine Buße kommen und auch diesen Bund schließen mit dir und hineingehen in dieses neue Jerusalem mit der ewigen Hoffnung. Und Alle, die schon wissen, das ist meine Bestimmung und mein Platz und ich setze alles daran, diesen Weg zu gehen, die segne ich im Namen Jesu, so wie wir es im Nehemia 11 sehen. Wir brauchen deinen Segen, Herr. Seid gesegnet auf eurem Weg, denn dort, wo es steinig ist. Der Hirte ist bei euch. Er liebt euch und er wird euch durchtragen. Das hat er versprochen. Nichts wird uns aus seiner Hand reißen. Seid gesegnet auf dem Weg und seid gläubig, seid mutig, seid Pioniere für den Herrn und seht, dass Gott Gutes zu euch. Amen.